Maul voll, ja. Der andere hat keine Idee, was er sagen soll. Schöner Einstand. Hallo Alexander.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Schall und Rauch. Und warum ich gerade das Maul voll hatte, war, weil ich eine byzantinische Königsnuss, Ummantelt von Schokolade, zu mir genommen habe, weil man muss ja auch mal was Süßes essen.
Du übst schon für die Seele. Du übst schon für den Fall, dass Guy Dumont irgendwie mal nicht mehr Werbung macht, oder?
Ich bin ja noch nicht weißhaarig, ne?
Wer war denn das mit den Werbung für edler Krokant in Nuss oder wie das war? Oder umgekehrt, edle Nuss in Krokant.
War das nicht dann Josef Liefers?
Nein.
Krokant in Nuss?
Irgendwie war das, das war in den 80ern oder sowas. Edler Krokant. Ja, ich auch. Ich habe mal wieder zu viel gekokst.
Ist ja auch egal. Wenn ich das mal leisten könnte, dann wäre ich nicht so müde.
Deine Armut kotzt mich an. Hör mal, wir sind auf dem absteigenden Ast, Alexander. Ich habe eben mal durch die Download-Statistiken unserer wunderbaren Folgen gesäppt. Und seit nunmehr 1, 2, 3, 4, 5 Folgen geht es elendig bergab. Also wir haben mit der Folge 16, die jetzt schon 5 Folgen alt ist, und ein Jahr, doppelt so viele Downloads, über doppelt so viele Downloads wie mit der letzten gehabt. Also wir müssen da irgendwas unternehmen. Hast du eine Idee?
Also wenn diese Folge bin der nächsten Woche 5000 Mal runtergeladen.
Sag's nicht, tu's nicht. Wird,
machen wir etwas ganz Furchtbares.
Was denn?
Müssen wir uns noch ausdenken. Aber das wollt ihr nicht. Und weil ihr das nicht wollt, werdet ihr herunterladen. Oder aber ist das Ende von Podcasting?
Ja, oder wir hören auf. Ja, weil für 2000 Nasen, bitte. Nee, 2000 ist immer
noch. Ich erinnere mich noch an Zeiten an, wie du gesagt hast.
2000 ist unfassbar viel. Jetzt mach ganz.
Mein Podcast hören 20 Leute. Stell dir mal vor, 20 Leute stehen im Vorgarten. Ja. Heute schnöselt er rum.
Nee, 2000 ist Downloads. 2000 ist, also sind Downloads, nicht 2000 Hörer. Oder Hörerinnen, aber 2000 sind immer noch. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich über die 5000, als ich eben reingeguckt habe, sehr überrascht war. Das ist echt viel. 5000. Also, naja, für dich jetzt vielleicht nicht, aber für mich ist echt 5000 Menschen. Nein, Downloads.
Das sind 5000 Menschen, die sich aktiv entschieden haben, sich das runterzuladen.
Ja, arme Schweine.
Das ist
gut, aber irgendwo müsst ihr Psychologen ja euer Publikum, also euer eure Kundschaft ja auch herbekommen.
Meinst du, man macht den Podcast krank und dann hinterher?
Genau, zum Beispiel. Siehst du hier, ich habe eben schon mal erzählt, kurz in unserer Vorbereitung, ich habe da eine Frage an den Psychologen, das passt hier gut hin. Gibt es einen Fachbegriff dafür, wenn Menschen extremst, ich habe mir stundenlang überlegt, wie ich das erkläre, ich kann es immer noch nicht. Ich mache es an einem Beispiel fest. Im Vatikan gibt es sehr viele Menschen, die offen gegen Homosexualität sind. So. Viele von denen, unterstelle ich jetzt einfach mal, die größte Klappe diesbezüglich haben, sind im Zweifelsfall selbst homosexuell. Also der Umstand, dass ich zu einem meiner Lebensziele etwas mache, etwas zu bekämpfen, das mir überhaupt nicht gefällt.
Du hast gerade gesagt, sie sind im Vatikan offen gegen Homosexualität.
Ja,
das heißt, sie wollen. Nee, mach mal erstmal weiter. Ich verstehe noch nicht
ganz, wo du hin willst. Stell dir vor, da ist jemand, der hat irgendeine Funktion, einen Funktionsträger. Kinderschutz, ich nehme es jetzt einfach mal. Ne? Der ist in irgendeinem Verein, der sich dem Kinderschutz verschrieben hat. Hinterher stellt sich raus, dass diejenigen, die da den Kinderschutz betreiben und am lautesten gegen vermeintlich homosexuelle Pädophile wettern, selbst pädophil sind. Oder Priesterschaft aus höheren Weihen des katholischen Klerus, die ganz offen und klar gegen Homosexualität sind, stellt sich hinterher raus, sind selber homosexuell. Was ist das, dass es Menschen gibt, die ganz im Grunde entweder latent ist, vielleicht ahnen oder es bewusst sind, eine bestimmte Charaktereigenschaft haben und in ihrem öffentlichen Leben gegen diese Charaktereigenschaft am lautesten schreien. Gibt es da irgendwas aus deinem Portfolio, mit dem man das mit dem Namen benennen kann?
Ich würde das zunächst mal erstmal Doppelmoral nennen.
Natürlich. Aber bei Doppelmoral kommt ja ins Spiel, dass die Umwelt dieses Menschen, das Umfeld dieses Menschen ja im Grunde schon weiß, dass das Doppelmoral ist, was dieserjenige fährt. Ne? Also Wasser predigen und Wein saufen. So. Hier kommt aber in dem Fall meine ich aber durchaus, dass derjenige, der A predigt, oder gegen A predigt, versteckt und unbekannt selbst so ist oder selbst diese Charaktereigenschaft oder selbst irgendwas mit sich rumträgt. Also dieses Bekämpfen des inneren Teufels, ja, nach außen zu tragen. Das umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ne? Ich erkenne vielleicht meinen inneren Teufel. Ja, ich bin, oh mein Gott, ich bin homosexuell und jetzt muss ich das auch in die Welt hinaustragen und muss, um der Welt zu beweisen, dass ich natürlich nicht homosexuell bin, ganz laut dagegen kämpfen. Zum Beispiel. Gibt es da irgendeinen, kann ich die Menschen irgendwie mit einem Namen nennen? Oder bleiben wir bei dem üblichen Arschloch?
Das sind so ein paar Konzepte, die ja zusammenkommen. Also das eine ist ja zunächst mal, dass du, was diese Menschen ja tun, ist, dass sie der Selbsttäuschung anheimfallen. Also sie vertreten eine höhere Moral, als sie eigentlich haben. Ja?
Ja.
Ob die richtig oder falsch ist, die Moral sei mal dahingestellt, aber das ist ja der Fall, den du beschreibst. Ich finde es ja, also wenn du die katholische Kirche heranziehst, ja, ich unterstelle mal an der einen oder anderen Stelle zumindest, dass es da auch aufrechtgläubige Menschen gibt.
Ob bestimmt.
Und was ich dann schlimm finde, ist tatsächlich, also ich gebe ja mit dem Stereotyp, was du da zeichnest, mit, das wird es geben. Warum soll es das nicht geben? Gibt's aber, glaube ich, überall, da wo es wertkonservativ,
ja, ist. Ja, katholische Kirche ist halt, die bietet sich bei mir halt immer an, drauf zu hauen. Das,
ja. Aber die leiden da ja drunter. So, weil das in ihr eigenes Wertebild nicht hineinpasst und sie sind anders, als ihr eigentlicher Wertekompass vorgibt. Das heißt, das erzeugt etwas, was man in der Psychologie kognitive Dissonanz nennt. So, also du hast ein Ungleichgewicht in deinen Denkmustern. So, was scheiße ist, das willst du auflösen. Und vielleicht ist eines dieser Mittel, das aufzulösen, eben genau dieser Schritt nach außen übermoralisch aufzutreten, um sozusagen das eigene moralische Fehlverhalten ertragbar oder auszugleichen vielleicht sogar. Es gibt ja Beispiele von Menschen, die, also nehmen wir eine Frau, das finde ich immer ein schönes Beispiel, eine Frau, alles Schwarzer, die ohne die Fakten in letzter Konsequenz zu kennen, jetzt seinerzeit einen Herrn Jörg Kachelmann in den Medien vorverurteilt hat. So. Und sich als moralische Instanz dargestellt hat, die das machen darf. So, das ist ein Sauhund und ich verurteile den jetzt, weil das hat er bestimmt gemacht, weil der ist ja moralisch schlecht und das wird er schon getan haben.
Mhm.
Zu diesem Zeitpunkt hat die Dame wahrscheinlich auch, so wie sie sich darstellt, schon Steuern hinterzogen. Also ja, auch eine Straftat begangen. Also das ist, die ihr jetzt offensichtlich ja nachgewiesen worden ist. Mhm. Wohingegen ja in dem Fall Kachelmann das gar nicht nachgewiesen worden ist. Also es ist auch so ein schönes Beispiel, wo jemand, der eigentlich Unrecht tut, anders aber als übermoralisch auftritt, das mal als Beispiel von der katholischen Kirche ab, jetzt kann man wieder sagen, ja, und die hat vielleicht Steuerberater gehabt und die waren scheiße.
Ja. Und außerdem könnte es ja auch immer noch sein, dass der Kachelmann auch Steuern hinterzogen hat, ja?
Das wissen wir noch nicht.
Ja, wobei ich ja vielleicht mal gucken.
Nachdem, was er erzählt hat, hatte der gar nicht mehr genug Kohle, um irgendwas zu hinterziehen, weil der pleite war danach.
Aber das ist eine andere
Stimmt. Andere Geschichte. Also ja, guck dir Amerika an. Insgesamt das Verhältnis von Amerika zur Sexualität. Der größte
Pornoproduzent der Welt
sind die Vereinigten Staaten. Und nirgendwo sonst ist die sexuelle Befreiung und Aufklärung so weit rückständig wie in den Vereinigten Staaten mit einer großen Rückwärtsentwicklung. Auch das ist ja so ein Beispiel. Das ist aber, glaube ich, ein gesellschaftliches Phänomen. Also Pornografie kann man mögen oder nicht, aber Sexualität ist ja erstmal das Basalste und Normalste von Menschen, was es gibt. Du isst, du trinkst, du steigst in eine Kiste. Mit wem auch immer, Männlein, Weiblein, wie auch immer, aber den Sexualtrieb hast du ja erstmal. Und das zu verteufeln oder als nicht normal oder nicht gesellschaftsfähig zu bezeichnen, das ist eigentlich ja schon so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da muss man sich schon fragen, warum die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten das insgesamt mitträgt. Weil es ist ja völlig absurd, das zu tun.
Ja, ist noch die Frage, ob sie es wirklich mitträgt oder ob da mal wieder nur die schweigende Mehrheit hinter der lauten Minderheit zurücksteht, hinter den Evangelikalen, hinter den
Ja, aber ich meine, guck dir die Medien in den Vereinigten Staaten an, also das ist ja schon so, dass sie das mittragen. Also dass sie da sagen wir mal, gewisse Worte wegbieben oder dass etwas, also eine weibliche Brust.
Und Nippel.
Nee, so ist okay, Nippel. Ja, aber das wird deutlich kritischer gesehen als eine exzessive Gewaltdarstellung. Also ja. Das ist schon auch merkwürdig, ne? Wobei ich Gewalt erstmal gesellschaftlich weniger akzeptabel als nackten Körper finde.
Also mir ist ein Nippel auch lieber als Gewalt.
Siehste.
Ja, also wenn ich auf der Straße umlaufe und jemand fragt mich, willst du einen auf die Fresse haben, dann sage ich auch regelmäßig, nee, lieber Nippel.
Naja, und das Beispiel, was du noch genannt hast, vielleicht ist es wirklich so diese, du hast ja, jeder trägt ja ein Bild vor in sich, wie er wirken möchte.
Ja.
So, und wie er von anderen wahrgenommen werden möchte. Das muss ja nicht immer einhergehen mit dem, wie du bist. So.
Nee.
Also ich möchte auch eine coole Sau sein, die super toll aussieht, bin ich auch nicht, aber ich tue
einfach. Tut mir schrecklich leid.
Das ist so. So, und auch das erzeugt ja eine innere Spannung, wenn du einem Bild immer hinterherläufst, das du gar nicht erfüllen kannst. Und also immer so diese Integrität von dem, was du innerlich fühlst, was du nach außen trägst, und das passt über alles. Aber vielleicht gibt es auch ein psychologisches Konzept, was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber so würde ich es als Psychologe beschreiben.
Ach.
Hättest du jetzt gerne ein Wort gehabt, ne?
Ja, ich hätte gerne ein Wort gehabt. Einigen wir uns auf Arschloch.
Wir sind schon wieder die Frage hättest du mir ruhig vorher mal schicken können. Hätte ich mal vorher noch mal ein bisschen recherchiert.
Ich entschuldige mich.
Das macht gar nichts. Ich fühle mich ruhig als unfähig vor.
Entschuldige. Stimmt. Erwischt den Herrn Psychologen. Erwischt.
Labert immer.
Naja, komm.
Man hat dann keine Ahnung.
Kann nicht alles wissen, ja.
Ich werde homagiert.
Was?
Was? Man macht mich nach.
Okay. Wer? So. Ich? Nicht. Wer?
Nee, es gibt einen. Wo ist denn das? Warum habe ich denn das nicht mehr? Wo ist denn der Chat?
Da. Wir haben einen Chat?
Nein, du nicht. Also wir ja, aber ich auch. Nein, wir haben. Es gibt demnächst einen neuen Podcast, der den Namen trägt. Zellmedien.
Was?
Zellmedien.de.
De.
Genau. Da geht's um. Ja.
Ich habe promovierte Bloggerin gelesen. Sehr schön.
Sie ist promovierte
Biologin.
Biologin. Und.
Professor Dr. Block. Sehr schön.
Genau, ich gucke mal hier gerade über mich. Mal gucken, was ich will jetzt nicht. Anna Müllner ist der Name
steht hier nirgendwo.
Bei über mich steht der Name. Ja, Anna Müllner kennt der ein oder andere aus unserer Twitter-Blase vielleicht unter dem.
Dr. Anna Müllner, bitte, ja.
Ja, unter dem Namen Adora Bell. Da ist in unserer Twitter-Blase aktiv. So.
Ja.
Die Adora jetzt Bell. Genau, macht, also es hat tatsächlich jetzt über Zellbiologie, ach Anna, jetzt mache ich das wieder alles falsch, ne? Biologin, so, gearbeitet. Und sie macht jetzt einen Podcast Zellmedien zu ja Themen aus der, genau, Life Science macht sie, Biowissenschaften. Und da wird es in diesem Podcast einen Biofakt der Woche geben, einen gruseligen Biofakt. Und dann wird sie hinterher aufklären, ob das stimmt oder nicht. Und ich fand das sehr nett, weil sie gefragt hat, ob wir das, ob das okay sei, weil das ja so ein bisschen wie die Story der Woche ist. Und natürlich ist das in Ordnung. Wünsche ihr da viel Erfolg mit dem Podcast. Werde ich dem jetzt auch unbedingt mal reinhören, obwohl ich ja wieder keine Zeit für sowas habe. Und kann jetzt also sagen, ich habe jetzt der erste Podcast mit einer Hommage beim Raumpatrouille Orion Podcast. Darf ich das ja nicht sagen, weil das ja nicht mein Podcast ist. Insofern bin ich ja sehr froh, dass ich das.
Du bist hier schwer am Placken, ey. Gut.
Ja.
Gefällt mir.
Raumpatrouille.
Ja, nee, nee. Also, nur zu.
Nee, der Raumpatrouille Orion.
Den habe ich jetzt auch abonniert. Noch nicht gehört.
Nein, Freunde, ich habe noch nicht weit genug. Ich habe reingehört schon in die Nullnummer und habe jetzt in die erste Folge reingehört, aber noch nicht genug, um mein Urteil abzugeben. Das möchte ich nicht tun.
Ja, das ist unter dem Dach der Kulturpessimisten, richtig?
Habe ich
das
richtig? Ja, ja. Christopher van der Meiden. Ja. Oder Meiden ist da.
Christopher van der Meiden. Ja. Frank Wunderlich Pfeiffer. Mhm. Und in der Folge 1, ich weiß nicht, ob das dann auch so bleibt. Mhm.
Bleibt.
Ja, der großartige Mirko Gut, ja.
Ja, ja, der Butler. Der bleibt.
Der Butler bleibt, den kriegt man nicht weg, gell?
Nee, nee. Wenn er sich erstmal einmal.
Klebt. Wenn der sich einmal
festgefressen hat. Den wirst du dann auch nicht mehr los.
Den höre ich ja jetzt jeden Tag. Komm, wir machen hier ein bisschen Hörsuppe. Komm,
den höre ich ja jeden Tag. 2000 Hörer.
Och, komm jetzt. Den höre ich jetzt jeden Tag. Der hat
Adventskalender.
Der hat den Adventskalender laufen. Ich habe ja so ein bisschen die leise Hoffnung, dass er sich überlegt, den Scheiß weiterzumachen.
Ja.
Den Scheiß. Das coole Zeug, meine ich natürlich.
Wird er nicht schaffen.
Fürchte aber, das schafft er nicht. Der hat dann, glaube ich, auch schon in einer der ersten Folgen oder irgendwann gesagt, dass er, oder irgendwo geschrieben, ich weiß es nicht mehr, dass er jetzt mal wüsste, wie schlimm das oder wie schwierig das ist, täglich zu podcasten. Ja. Wie das zum Beispiel der Herr, der andere Wunderlich, ja, deshalb bin ich gerade so ein bisschen
Oliver.
Desorientiert, der Oliver Wunderlich.
Explikator.
Und der Dirk Prims, ja, mit dem Anerzähl-Podcast. Die beide morgen, also ich hab so ein morgendliches Ritual, was das Podcast hören betrifft. Und
ich auch.
Im Moment sind das tatsächlich drei Podcasts, die ich morgens höre. Das ist zum einen natürlich der Explikator, selbstverständlich. Mhm. Dann den Anerzähl-Podcast und dann den Mirko. Wobei die Reihenfolge ist im Moment eine andere. Ich fange im Moment tatsächlich mit Mirko an, dann kommt der Dirk und dann kommt der Oliver.
Mhm.
Warum auch immer, kannst dir gar nicht so, das passt irgendwie so. Und das finde ich cool, das hätte ich gerne weiterhin. So diese drei Teile, die haben zusammengenommen morgens maximal eine halbe Stunde, eher weniger. Und das ist genau die Zeit, die ich brauche, um zur Arbeit zu kommen.
Mhm.
Perfekt. Perfekt. Aber naja, gut, also ich nehme mal schwer an, der Mirko wird nach dem Adventskalender aussteigen. Das ist ja auch sehr anstrengend. Ich kann da.
Der hat auch Mörderprojekt in seinem Job vor der Nase. Also insofern.
Mhm.
Das,
aha.
Du weißt ja, wo er arbeitet.
Der buddelt, ne?
Ja,
natürlich weiß ich, wo er arbeitet.
So, ja, nächstes Jahr ist Lutherjahr halt, ne?
Ja, stimmt. Ich habe gar keine Ahnung. Aber merkst du, ich habe das drauf. Ja, stimmt. Ja, selbstverständlich. Maximalst keine Ahnung, aber
immer gut aussehen dabei. Und du siehst, wir haben ja heute auch wieder die Kamera mal an. Das heißt,
ich sehe auch gut aus, oder? Komm.
Sehr,
sehr, sehr. So hier für die Hörerinnen.
Sehr, sehr muskulös. Ich habe hier quasi.
Ja, ich habe. Ja, man.
Du hast was, ein bisschen was von Wolverine. So, wenn ich dich da so.
Wolverine. Ich hätte jetzt wirklich mit allem gerechnet, aber ausgerechnet Wolverine, ja. Der ja Haare auf dem Kopf Hugh hat,
Jackman.
Im Gegensatz zu mir. Ne? Also das, was bei mir wie Haare aussieht,
ist der, das Bügel, ist der Bügel vom Kopfhörer. Das genau, das sehe ich jetzt halt nicht.
Ja gut, natürlich mein unfassbar breites Kreuz.
Ja, diese Oberarme, die nicht auszuhalten sind.
Ja, und, ja. Man nannte mich auch immer früher den Stirnnacken. Ja. Mhm. Das lag aber mehr am Geruch. Der Breite. Jetzt hast du mich aus dem Takt gebracht.
Ja. Und das noch in einem Tanktop, wie du da heute sitzt.
Ja, genau. Nee, das ist ein Unterhemd.
Du machst aber auch alles kaputt, ne? Du musst das auch alles irgendwie. So wird das nix.
Ich bin ehrlich, das ist ein graues Unterhemd, das ich trage, das habe ich heute unter dem weißen. Aber wenn ich nach Hause komme, muss ich irgendwie so die Klamotten loswerden. Also nicht, dass ich mir so. Also wir podcasten hier natürlich nackt, ich habe nur ein Unterhemd an. Aber wenn ich nach Hause komme, ich komme erst dann wirklich zu Hause an. Ich habe erst nackt Feierabend, wenn unbequeme Klamotten weg sind. Zum Beispiel Strümpfe. Strümpfe sind immer, immer unbequem. Aber eine Notwendigkeit, wenn man Schuhe trägt, die unbequem sind. Wenn man bequeme Schuhe hat, braucht man keine Strümpfe. Es sei denn, natürlich ist es draußen minus 20 Grad, aber wenn ich nach Hause komme, so Ritual, jetzt ist wirklich Schluss und Feierabend, ich kann mich um mich kümmern, ist Strümpfe ausziehen. Das habe ich dann auch eben vor 20 Minuten getan. Oh, herrlich. So, wo waren wir? Ich habe es vergessen.
Wir waren bei der Hommage, dass ich, ja.
Genau, richtig, du bist hommagiert worden.
Zellmedien, sage ich jetzt mal einfach anhören, weil die Anna ist eine ganz nette.
Schön geplackt, gefällt mir.
Und ist Wissenschaft. Es gibt ja jetzt auch so eine Wissenschaftspodcast-Seite.
Ja, ja.
Habe ich irgendwie wahrgenommen.
Ich bin da so ein bisschen zwiegespulten.
Es entwickelt sich so eine ganz eigene Nummer irgendwie gerade so in dieser Podcast-Szene, die mich ein bisschen.
Ja. Ich finde das erstmal geil. Das ist richtig so. Was mich allerdings so ein bisschen wieder zurückzieht oder was mich, wovor ich so ein bisschen Schiss habe, ist, dass sich das so zerfleddert. Kuratieren. kuratieren ist ja eigentlich der einzige Weg, Menschen zu wirklich bei Podcasts abzuholen oder für Podcasts abzuholen. Klar, es gibt ja iTunes. Ne? Ein riesengroßes Portal und da mache ich jetzt, ich habe es auch tatsächlich gerade offen. Und da gucke ich dann in die Podcasts rein. Da gibt es Millionen von Podcasts. Aber welchen verdammt nochmal soll ich hören? Natürlich kann ich dann die mit möglichst großem Bild da stehen, mir schnappen und mir anhören. Aber spätestens bei der zweiten Enttäuschung, beim zweiten Podcast, wo mir das Cover gut gefallen hat und wo mir dann aber der Inhalt nicht passt, aus irgendwelchen Gründen, das muss ja kein schlechter Podcast sein, aber wo es einfach die Erwartungen nicht erfüllt, die ich dann da reingelegt habe, wird es dann natürlich schwierig. Ich bin fest davon. Bin fest davon überzeugt, dass ein persönliches Kuratieren, wie das ich das ja eigentlich, und jetzt mal ganz ehrlich, getan habe, nicht tue im Moment, der beste Weg ist, um Menschen für Podcasts zu begeistern oder für einzelne Podcasts zu begeistern.
Du meinst damit aber deinen Podcast, ne? Nicht deine Seite.
Doch, schon durchaus das Blog. Da muss ich nicht reden. Also um Menschen für Podcasts zu begeistern, muss man nicht podcasten. Mhm. Da reicht durchaus Schreiben. Aber man muss natürlich auch diejenigen, die kuratieren, finden. So, wenn wir jetzt hingehen und oder wenn das irgendwann mal so ist, dass wir ein Portal haben, um Wissenschaftspodcasts zu kuratieren, eins für Musikpodcasts, eins für Mystery-Podcasts, eins für investigativen Journalismus, eins für Laber-Podcasts, eins für dieses und jenes, dann haben wir natürlich das Problem irgendwann, dass man die nicht mehr findet oder dass es einfach zu viele Punkte gibt, an denen man suchen muss. Und entweder brauchen wir dann schon wieder eine Metakuration, also jemand kuratiert die Kuratoren, oder aber man schaut, dass man trotz allem irgendwie eine gemeinsame Plattform findet, um diese Menschen wieder zusammenzuführen. Das ist alles sehr schwierig. Aber ich finde das trotzdem riesig, dass sie das machen, denn irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn man feststellt, es ist der falsche Weg, naja, dann war es halt der falsche Weg, aber man hat ja diese Informationen schon oder man hat die Erfahrung ja schon gemacht. Na, die nimmt einem ja keiner mehr. Insofern bin ich durchaus ein Freund von Trial and Error im Zweifelsfall, als von vornherein davon auszugehen, dass es ein Error ist und dann nicht mehr zu tryen. Also finde ich gut und darf auch bitte viele Leser haben. Jetzt müssen wir aber doch schon mal.
Wissenschaftspodcast.de einfach.
Ich glaube, Wissenschaftspodcasts.de,
genau.
Meine Güte. Ja, tatsächlich. Wissenschaftspodcasts.de.
Ich bin da maximal zwiespältig.
Willkommen.
Weil ich finde das toll. Ich finde diese Seiten toll.
Weil sie euch nicht aufgenommen haben.
Wir sind da ja drin. Aber
ich habe nicht geguckt.
Also die Seiten sind toll. Ich finde, das sind alles tolle Seiten, die da entstehen, wo Leute mit sehr viel Werf arbeiten.
Ja, der Daniel und der Martin, der Daniel
erst. Also und alle Kuratierer, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, auch da, ja. Ich halte das aber ernsthaft gesehen, also die, was die Bestrebung darin, ist, möglichst sehr, sehr vielen Leuten Podcasting zugänglich zu machen und bekannt zu machen. Und ich glaube, davon bin ich heute nach 5 Jahren Podcasting total fest überzeugt, dass die Reichweite für das Medium Podcasts begrenzt ist. So. Es wird niemals der Punkt kommen, dass all die Menschen, die Radio oder Fernsehen hören, alle anfangen, Podcasts zu hören. Das ist, da mag man mich auf meinem Sterbebett nochmal fragen und dann gucken wir, ob ich da recht gehabt habe oder nicht. Und was für mich ein Problem bei diesem Kuratieren, was da auftritt, ist, glaube ich, es wird eine Sache verkannt. Gerade weil Podcasting so ein extrem intimes Medium ist, gerade wenn es sich um keine professionell gemachten Podcasts, sondern Podcasts, so wie wir sie machen, wie auch Huxilla kein professioneller Podcast ist, wie Angegraben kein professioneller Podcast ist. Das lebt von den Personen, die das machen. Du hast nicht nur der Inhalt, der dich interessiert, sondern auch die Person, die da in dieses Internet hineinspricht, interessiert dich. Und das ist ungefähr so, als ob du sagst, bleiben wir mal bei einem Wissenschaftspodcast, ich lese gerne Krimis. Dann ist eine Internetseite, die dir alle Krimis, die irgendwo erscheinen, zeigt, eine gute Idee. Zum einen wirst du nicht alle diese Krimis lesen oder gut finden wollen, sondern einige sogar richtig beschissen finden, weil die dich nicht hören. Und ich halte den geneigten Podcast-Hörer für intelligent genug, einfach weil die Hürde, einen Podcast zu konsumieren, sowieso schon größer ist als bei allen anderen Medien. Wenn ich einen Wissenschaftspodcast höre, den ich geil finde, und der sagt, ich bin ein Wissenschaftspodcast an irgendeiner Stelle, dann setzen die Leute sich von der Suchmaschine und tippen ein, Wissenschaft, Podcast, such mal. Und finden die auch von alleine, weil die da viel mündiger sind. Und deswegen bin ich da so zwiespältig. Das ist, diese Portale sind ich will das gar nicht kleinreden. Und das ist wie jedes Hobby, was man hat, ist dann so dieses Kuratieren ist für mich genauso ein Hobby, wie Huxilla für mich ein Hobby ist. Also der reine Podcast ist für mich nach wie vor ein Hobby. Kann man alles machen, ob das dem Medium Podcast den Impetus gibt, den die Macher sich, glaube ich, davon erhoffen, wage ich zu bezweifeln, sage ich jetzt einfach mal so. Aber da mag ich mich auch ganz furchtbar schlimm doll täuschen.
Mit dem Wort niemals wäre ich immer sehr vorsichtig.
Ja.
Denn wer weiß hier, in 60 Jahren, wenn wir alle an deinem Sterbebett sitzen.
Alle. Die an meinem Mord beteiligt
ganze
sind.
Die
an meinem grausamen Gifttod beteiligt sind.
Ja. Wie die Welt zu diesem Zeitpunkt aussehen, das werden wir uns nicht vorstellen können. Aber du hast vollkommen recht, das reine Aufzählen von Themen, von Namen bringt wenig bis gar nichts. Das kann iTunes, das kann Google. Das ist einer der Gründe, du hast vollkommen recht, Podcasts, und da bist du auf einer Linie mit Tim Pritlove übrigens.
Ach.
Ja, Podcasts zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie ein persönliches Medium sind. Mhm. Und da ganz besonders, weil jeder Podcast durch die Persönlichkeiten geprägt wird, die sie machen. Weil über Wissenschaft kann ja fast jeder Wissenschaftler irgendwie gut reden, im Zweifelsfall. Oder jeder Wissenschaftler, der gut reden kann, könnte natürlich auch über Wissenschaft podcasten. Nur es sind dann doch auch immer irgendwie die persönlichen Punkte, die persönlichen Macken, die persönlichen Eigenschaften, die Persönlichkeit an sich, die dann am Ende trotzdem den Podcast ausmachen. Ja. Florian Freistetter. So, jetzt hört man natürlich, ich höre sehr, sehr gerne ihren Podcast mit dem Holger Klein. Jetzt ist natürlich der Holger alleine schon eine Nummer. Der Florian kommt da aber auch persönlich rüber, ne? Wer sich so ein bisschen mit diesen Menschen, und wenn es nur seine Social Media Output Dinge waren, beschäftigt ist, weiß, der hat zum Beispiel, ähnlich wie ich jetzt, mal ein paar Kilo zu viel drauf gehabt. Dann hat er abgenommen. Dann hat er, man kriegt immer wieder mit, der ist unterwegs mit dem Fahrrad, der ist am Wandern, der ist am Laufen, der macht Halbmarathon, was weiß ich was. Der Mann ist Wissenschaftler. Naja, gut, eigentlich inzwischen ist er nur noch Wissenschaftsblogger, egal. Aber man geht so ein bisschen in diesen Menschen rein. Man versucht, ihn kennenzulernen. Das ist natürlich ein großes Stück weit eine Lüge, denn man lernt diesen Menschen nicht kennen, aber trotzdem, man hört seine Podcasts und ich sag's jetzt mal so plump, bildet sich ein, ihn zu kennen. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich versucht habe, in der Hörsuppe auch durchaus immer auf die Persönlichkeiten Bezug zu nehmen. Nicht nur zu sagen, hier, der Holger und der Florian sind cool und die machen irgendwas über Wissenschaft, sondern habe auch durchaus immer wieder versucht, den Menschen die Person nahe zu bringen. Mhm. Zu sagen, okay, der Flori, Ahn, Flori, der Florian, der bloggt übrigens auch hier und übrigens war er dem letzten auch unglaublich fett und habe ich natürlich niemals geschrieben, aber jetzt mal übertriebenermaßen, hat jetzt abgenommen, so ein bisschen Boulevard, auch wenn das jetzt falsch sein mag oder nicht das Richtige, immer versucht noch ein bisschen Trivia reinzubringen. Um den Menschen auch zu zeigen, hier, das sind Menschen und das sind nicht nur einfach irgendwie tolle Stimmen wie im Radio, aber,
ne? Aber das ist doch,
man hört Radio und hört eine tolle Stimme und hört eine tolle Story und man hört vielleicht sogar noch den Namen desjenigen, der diesen Beitrag gemacht hat, aber zwei Tage später hast du den eh wieder vergessen. Das ist bei Podcasts anders.
Das hat aber auch was damit zu tun und da finde ich das ganz spannend, wie sich Medienmenschen generell anders verhalten. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn du dir jetzt Hollywood-Schauspieler anschaust, eine ständig wachsende Zahl von Hollywood-Schauspielern, die Twitter entdeckt haben und Instagram. Und wo das nicht eine PR-Agentur ist, sondern die Leute das selber machen.
Echt? Ich folge solchen Profilen.
Ich folge nicht Profilen, von denen ich den Eindruck habe, dass es halt eine PR-Agentur ist, weil die finde ich.
Doch, Will Wheaton, ja.
Zum Beispiel.
Stimmt.
Nathan Fillion von Firefly, ne? Also oder Castle oder wer auch immer, der twittert auch. Ja. Der twittert nicht ganz so viel. Aber der macht dann so, das ist dann einfach auch geil, weil. Den geilsten Tweet, den er hier gemacht hat, war ein Foto, wo du seine Lederschuhe, also er sitzt auf einem Tisch, seine Beine baumeln über dem Boden und er hat seine Schuhe fotografiert und das ist übertitelt irgendwie mit Drehpause. Und das ist einfach irgendwie auch nett, also siehst halt im Prinzip nur seine Füße, die nicht auf dem Boden stehen, sondern er sitzt irgendwie erhöht. Und das ist ja eigentlich genau das, was Podcaster, sag ich mal, zumindest in Deutschland per se alle auch fast tun. Alle haben ein Social Media Leben und sind da unterwegs und
musst du.
Sind sofort erreichbar auch. Also das ist ja auch, also die Interaktion mit dem Hörer, das ist ja eben genau anders als beim Fernsehen oder Radio oder Kino. Du kannst mit einem Podcaster in der Regel sehr schnell in eine Interaktion treten.
Jo.
So, und das macht einen großen Unterschied. Also das ist wieder der persönliche Faktor, also insofern bin ich da ganz bei dir. Florian Freistetter, Sternengeschichten, ich liebe Astronomie.
Oh ja.
Und ich finde einfach dieses Format, ich glaube, ich habe inzwischen das drei- oder viermal jetzt durchgehört, das Backlog, weil ich unfassbar gut, wenn ich nicht schlafen kann, zu Florians Stimme einschlafen kann.
Ja.
So, dann lasse ich das einfach laufen und das ist so für mich.
Ja.
Also ich habe ein Problem, also ich könnte auch theoretisch zum Beispiel bei deiner Vorleserei eigentlich gut einschlafen, kann ich dann immer nicht, weil ich zu dir eine zu große persönliche Bindung habe. Also Florian habe ich ein paar Mal getroffen, ich habe auch schon mit Florian gesprochen. Deswegen kann ich auch übrigens nicht bei Tobi Bayer, hatten wir ja schon auch tausendmal, kann ich auch nicht beim Einschlafen-Podcast einschlafen, weil das ist, bei mir im Kopf passiert dann ein anderer Film, wenn ich Tobi reden höre. So. Dann höre ich Tobi Bayern, dann erwähnt er irgendwas, einen Auftritt, wo ich dann im Bett liege, kurz vorm Einschlafen, denke, ah fuck, wolltest du eigentlich mal wieder Tobi angucken? Und dann nimmst du das Handy wieder in die Hand, guckst den Kalender, kann ich zum Auftritt, und dann kann ich einfach nicht pennen, weil das einfach anders ist. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Podcast, den Thema kuratieren. Alles,
ja, genau.
Also alles der Ehrenwert. Ich glaube tatsächlich, dass wenn der Inhalt gut ist und wenn du eine halbwegs akzeptable Persönlichkeit hast, also ein Mensch bist, dem andere Menschen gerne zuhören und du ein Stück weit beharrlich bist, dann wirst du eine Hörerschaft finden, egal wie groß die ist und egal wie sehr dein Podcast kuratiert wird. Das sehen wir ja auch beim Firefly Cast, der wächst ja auch immer noch weiter, den der Arne Ruddert macht, wo ich Gast sein darf. Das war das absolute Nerdprojekt. Also wir haben gar nicht geglaubt, dass sich das überhaupt irgendwer anhört. Und nicht nur hören sich das jetzt Leute an, sondern weil sie mitkriegen, dass wir das machen, gucken sie jetzt auch die Serie und hören den Podcast. Und das hat jetzt, es gibt ja keine Seite für Fernsehserien Besprechungspodcasts, sondern das finden die Leute dann einfach irgendwann
mal. Das wäre ja mal was.
Ja, kann man alles machen. Aber ich glaube, wenn einer das sucht, findet er das auch. Dann gehst du halt in irgendeinen, das größte Verzeichnis ist halt iTunes, und dann gehst du da auf TV und Serien und wirst da mehr oder nicht. Schon. Also ich will das gar nicht kleinreden, und ich hoffe ja für alle Beteiligten, dass ganz viele Leute weiter Spaß am Podcasting haben. Und ich muss auch nochmal gucken, weil ich habe ja so ein krudes Bild vom Podcasting. Wir sind ja im Februar beim Podcamp in Essen.
Ja. Seid ihr da?
Ja, wir machen da sogar zwei Sessions. Und da muss ich mir auch noch, okay. Da muss ich mir auch noch mal überlegen, was wir da machen. Und ich würde gerne sowas auch noch mal irgendwie mal eine Session
gießen. Also ich habe auch schon überlegt, weil Essen ist jetzt so weit
nicht mach weg. Das, da mach ich, das, das sind viele tolle Leute.
Da bin ich in anderthalb Stunden, wenn der Verkehr es
zulässt. Die
also der Straßenverkehr.
Die methodisch Inkorrekten sind da. Da ist.
Ah, nee, dann.
Ja, habe ich auch erst nach meiner Zusage erfahren, sonst wäre ich da ja auch nicht hingefahren, aber kannst du nicht ändern. Ja. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass der Marquardt mit seiner Lebensgefährtin da ist.
Wer?
Der Marquardt.
Ach, der Marquardt?
Ja. Den wäre ich auch nicht mehr los.
Ja, gut. Ja, gut, dass ich noch keine Tickets gekauft habe. Ja. Wie heißt denn das?
Podcast-Treffen
in Essen.
Das heißt, glaube ich, Podcamp Essen.
Podcamp? Podcamp Essen.
Ich glaube, da müsste man eigentlich...
Ist noch was zu essen?
Ja.
Aha, Podcaster Barcamp.
Genau.
Samstag-Ticket, Sonntag-Ticket, 55 Euro zusammen für ein Wochenend-Ticket. 55 Euro.
Ja, ist im... Ist im
also, ja, nee, ist Unperfekthaus. Wir wissen alle, was das heißt. Genau. Ja? Das heißt, alles wird teuer, aber der Rest ist umsonst.
Ja.
Ja. Aufenthalt im Unperfekthaus. Im Preis enthalten ist Aufenthalt im Unperfekthaus. Sehr schön. Der Aufenthalt kostet. Beiden Tagen all you can eat. Ne? Mhm. Deshalb 55 Euro. Ne? Da muss man hier mal schon mal erklären, weil sonst kommt das ja so rüber. 55 Euro, was kriege ich denn dafür? Nee, da ist all you can eat. Wobei natürlich immer die Frage ist, was ist denn das, was
I die haben da gutes Zeug. Also das ist das Unperfekthaus und Essen ist halt so ein...
Ja, und jetzt kommt schon der erste Haken. Alle nicht alkoholischen Getränke sind in der Flatrate mit drin. Alkoholische Getränke sind natürlich auch bestellbar, müssen aber dann selbst bezahlt werden. Ah, es gibt WLAN.
Ja.
Und erst an Punkt 5 Teilnahme am Barcamp. Leute, ihr müsst so ein bisschen die Prioritäten setzen. Samstagabend ab 20 Uhr eine Liveband. Und dann, jetzt wird es richtig fett. Erste Filmausschnitte aus dem Podcast-Film. Dum, dum, bang. Und zu guter Letzt eine Live-Session mit Sascha Palmberg von mobilegeeks.de. So, hier. Könnt ihr euch alle rausschneiden hier? Habe ich ein bisschen Werbung gemacht.
Bin ich mal sehr gespannt auf diesen Podcast-Film. Ich kann mir da noch nicht so viel darunter vorstellen.
Doch, ich kann mir sehr viel darunter vorstellen. Ich habe eine sogar, das Schlimme ist, ich habe eine ganz feste Vorstellung davon, wie das auszusehen hat, und die wird enttäuscht werden. Kennst du Franz Xaver Gernstl? Haben wir schon
besprochen. Ja, fährt durch die Gegend und bla.
So stelle ich mir das vor, aber naja gut, es wird enttäuscht. Keine Ahnung, da gibt's doch einen Podcast.
Ja, ich sehe gerade. Der JMB Verlag wird einen Podcaster Bücherstand aufbauen.
Podcaster Bücherstand. Hier meine 5 Bücher von Podcastern. Ich habe ja keins geschrieben.
Ich glaube, das sind noch ein paar mehr inzwischen.
Weil so viele Autoren podcasten oder weil so viele Podcaster glauben, Bücher schreiben zu müssen?
Naja, die Trick 17 Jungs haben auch schon 2 Bücher raus.
Richtig, ja. Das ist durch die Decke gegangen, gell? Die sind reich geworden damit, glaube ich, oder? Nee. Ja, wie? Nee. Amazon.de, Trick 17. Mhm. Gucken wir mal, auf welchem Rang das ist.
Ist der Vertrag der beiden auch mit drin bei Amazon.de?
Also hier, Kindle Edition 14 Euro, broschiert 17 Euro. So, So, hier Verkaufsrang. Ich will jetzt wissen, was mein Verkaufsrang ist. Ja, das hat natürlich alles nichts zu heißen. Ist ja Quatsch, was ich hier erzähle. Aber es interessiert. Also sehr geile Kundenrezensionen, ne? Rezensionen, 4,5 Punkte. Rang 1308 in Bücher.
Ja.
Ja, also.
Ne? 2000 meistverkauften Büchern, ja.
Also Amazon hat 3 oder 4 Bücher.
Ja, ja, ja.
Und da sind sie auf 1308.
Ja, ja. Das Ding ist ja halt nicht zwangsläufig, dass da der Autor dann ganz furchtbar reich wird.
Nee, natürlich nicht. Aber cool. Gönne ich ihn.
Stollbuch geht übrigens in die 7. Auflage.
Stollbuch. Stoll.
Ist in
Axel.
Ist auf Rang 172 bei Biografien und Erinnerungen.
Und den Amazon-Bestseller-Rang, den behalten wir jetzt mal vor uns.
22.000 finde ich total gut.
363.
Ja, 22.000 ist gut.
Ja, für die kruden Aussagen von einem kruden Menschen.
Jo. Für das Nischenprodukt.
Ist wie mit Podcasts. Ne? Wir sind ja auch Nische.
Nee, nee.
Aber da fühlen wir uns doch wohl. Gibt es gar keine Kindle Edition von, gell? Aber nicht darüber. Ich habe gerade so ein. Sometimes I have this terrible feeling of déjà vu. Haben wir darüber nicht schon geredet?
Bestimmt. Da bin ich aber nicht für zuständig, in welchen Varianten das Steuerbuch erscheint.
Genau, das ist der JMB schuld.
Das ist, genau.
Dein Verleger.
Ja. Wir lesen in Leipzig, da.
Finde ich immer wieder witzig, weil mein Chef ist ja auch Verleger. Also mein Chef ist Verleger. Also mein Chef ist Verleger. Mein Verleger ist, naja, denkt ihr es, arbeitet ja bei einem Verlag, also ist dementsprechend der Chef von Mische eine Verleger. Und die beiden nehmen sich zumindest körperlich gar nicht viel. Die beiden sind irgendwie knapp an die 2 Meter. Insofern, nee, der JMB ist keine 2 Meter, oder?
Mhm. Der ist auch aber großer, klein Alter. Ist er nicht.
Ja, genau.
Oder kurz.
Sie liegen allerdings finanziell so 3-4 Euro auseinander. Gehe ich fest von aus. Also ich will jetzt nicht dem JMB unterstellen, dass er ein armes Schwein ist, aber die Richtung, in die mein Verleger geht, die ist halt deutlich dreistellig. Und deshalb, also, der fährt ein 600er Mercedes.
Der JMB-Verlag hat keinen Führerschein, glaube ich.
Ach du Jemine. Na gut, der wohnt in Hannover, ne?
Ja,
da muss man auch keinen haben. Ja. Also ich habe ja meinen Lappen auch erst mit 30 gemacht.
Insofern.
Wofür?
Ja.
Ohne Auto ist immer geil.
Wir reden jetzt aber die ganze Zeit über Podcasts. Wir haben am Anfang damals gesagt.
Cool. Endlich mal wieder Hörsuppe hier.
Wir reden niemals über Podcasts im haben wir mal gesagt.
Ne? Ja, ja. Ja, wir haben auch gesagt, also du hast bestimmt auch irgendwann mal gesagt, du trinkst nie wieder Bier.
Tue ich heute Abend übrigens auch nicht.
Ja, aber es gab bestimmt so einen Morgen, wo du aufgestanden bist und boah, in meinem ganzen Leben werde ich wieder nie wieder Bier anpacken und nee, was ist draus geworden?
Alkohol.
Ja. Julia Benecke.
Wer ist Julia Benecke?
Who the fuck ist Julia Benecke? Die kennst du, gell?
Nee.
Vermutlich sogar persönlich.
Nee. Ich kenne eine Lydia Benecke, aber keine Julia Benecke.
Du machst mich fertig. Warum habe ich denn da Julia hingeschrieben? Lydia. Ja, warte mal gerade hier.
Du meinst die forensische Psychologin Lydia Benecke?
Ja, ja, ja.
Huxilla Crime.
Aber ich hab das hundertprozentig falsch abgetippt.
Lügenpresse.
Boah, ey. False Friend. Warum auch immer.
Lügenpresse.
Lügenpresse.
Lydia Benecke, kenne ich, ja.
Ich entschuldige mich hiermit hoch notpeinlich bei Lydia Benecke, dass ich sie Julia genannt habe. Wobei Julia Benecke auch cool klingt. Die ist mir über den Weg gelaufen. Also nicht persönlich, sondern in meinem sehr, sehr schmalen Musikkonsum.
Musikkonsum?
Ja, hä? Jetzt kommst du. Was hat Lydia Benecke mit Musik zu tun? Kommst du im Leben nicht drauf? Nee. Hat sie aber. Ich höre nicht sehr viel Musik in meinem Leben. Ich habe einen Musikgeschmack, der sich vermutlich damit beschreiben ließe, ich bevorzuge es, überrascht zu werden. Also was ich nicht mag, ist Musik, die mich langweilt, wo ich schon 3 Takte im Voraus weiß, was dann kommen wird. Und sie darf gerne ein bisschen härter sein. Muss sie aber nicht.
So wie du auch, also ich etwas härter bist.
Höre auch sehr gerne einen smoothen Jazz, um das mal so auszudrücken. Aber ich mag es nicht, gelangweilt zu werden. Wenn eine Musik es schafft, mich zu überraschen, dann würde ich mir im Zweifelsfall sogar eine Helene Fischer anhören, aber ich wage zu bezweifeln, dass sie jemals in der Lage ist, mich zu überraschen. Insofern, scheiß drauf. Einer meiner wenigen Lieblingskombos ist Subway to Sally. Die kennst du bestimmt.
Ja, sag mir was.
Hudli, hudli, hudli.
Dudel sagt man so.
Naja, da bist du aber schon so ein paar Jahre hinterher. Also Dudelsack ist da jetzt vielleicht auch noch drin, aber das ist schon schon drüber hinweg. Die sind also über die Phase, in denen sie auf Mittelaltermärkten aufgetreten sind, die ist vorbei. Schon einige Jahre.
Da sah ich sie aber also, tatsächlich auch schon mal. Aber egal,
bremmen wir mal. Echt cool. Da beneide ich dich jetzt gerade drum. So, und die haben vor über einem Jahr, also eigentlich vor über anderthalb Jahren eine CD rausgebracht, eine neue. Und das ist schlimm, insofern, als dass es mir nicht aufgefallen ist. Subway to Sally gehört wirklich zu den wenigen Bands, wo ich wirklich jede CD zu Hause habe. Das ist ungewöhnlich für mich. Und es ist mir anderthalb Jahre nicht aufgefallen, dass die eine neue Platte rausgebracht haben. Das sagt so einiges über mich aus. Das ist mir jetzt irgendwie so vor 3 Monaten aufgefallen oder vor 2 Monaten. Und dann habe ich angefangen, diese CD zu hören. Die heißt Mitgift. Die ist tatsächlich irgendwie schon im Frühjahr 2014 erschienen, März, April rum. Und diese CD kann man im weitesten Sinne als Konzeptalbum bezeichnen. In dem Sinne, als dass es um, ich zitiere hier mal aus der RP Online, um 12 in Musik gegossene Mördergeschichten geht. Und vor allem geht es um Mord von und gegen Frauen. Und jetzt wird's spannend. Die hochverehrte Frau Benecke, die hat da ihren Anteil dran gehabt. Und zwar gibt es ein Booklet. Ich habe das Ding natürlich digital gekauft, bla bla bla, und auch nicht in der Extended Version oder in der Super Version. Ich zitiere hier mal, denn gemeinsam mit der Expertin Lydia Benecke arbeitete die Band alle Fälle wissenschaftlich auf, um sich beim Schreiben der Texte genau in die jeweilige Persönlichkeit und das Profil des Mörders hineindenken zu können. Paha. Die Zusammenarbeit gestaltete sich als sehr intensiv und extrem spannend, sagt Songwriter Budenski. Wir haben tiefe Einblicke hinter die Fassade von Mördern bekommen und konnten die Geschichten, die wir in unseren Songs nun nacherzählen, ganz anders wahrnehmen. Ne? Ist das geil? Mhm. Ich fand das cool insofern, als dass ich sage, hey cool, die kenne ich. Und die hat auch schon das und das und das gemacht und die macht jetzt auch bei der Musik mit, die ich gerne höre. Fand ich so einen, jetzt keinen tiefgreifenden, aber so einen kleinen Aha-Moment in meiner kleinen, aber feinen Freizeit, die ich gerne mal mit Musik fülle, aber nicht allzu oft. Cool. Echt cool. Also die kann nicht nur Podcastern unter die Arme greifen, sondern auch Musikern. Da muss man mal drauf kommen.
Die haben auch, die beiden Benekes haben...
Ja, die sind auch, ich könnte mir gut vorstellen, die hören die auch... So, die haben die auch so in ihrem CD-Wechsler im Auto.
Ja, und die haben für die Band SITD gab es auch einige Lieder, bei denen die, ich weiß gar nicht, ob es Marc oder Lydia oder beide sogar waren, seinerzeit auch beratend bei der Entwicklung einiger Songtexte zur Seite gestanden. Also das ist jetzt nicht ganz neu, dass sie da unterwegs sind. Da treffen dann auch so ein bisschen die schwarze Szene auf die entsprechenden Persönlichkeiten.
Okay. Und jetzt wird's geil, pass auf. Kurz danach, also naja, sagen wir mal 2 Monate danach, ist mir dann der Dr. Marc Benecke über den Weg gelaufen in Medien. Und auch wieder da, wo ich nicht erwartet habe. Nämlich in meiner eigenen Zeitung.
Das hast du, glaube ich, auch Social Media mäßig irgendwie ein bisschen rumgehen lassen. Irgendwie, ne?
Da sehr geil. Es gibt ein Projekt Schöne Körper. Und da hat eine Fotografin namens Jäger Müller aus Allendorf, das ist hier um die Ecke im Rheinland. Ach nee, das ist nicht um die Ecke, da muss man schon eine ganz schöne Weile fahren. Aber das ist hier an der Lahn. Und die hat fotografiert, wie ich finde, durchaus schöne Menschen, die im Zweifelsfall aber nicht dem üblichen medialen Schönheitsbild entsprechen. Und da war der Herr Benecke mit dabei. Google-Suche wäre, um das jetzt mal hier so.
Da wird es auch noch einiges. Da gibt es noch in zukünftig geben. Das ist ein Projekt, was noch ein bisschen weitergeht. Das Film.
Geile Bilder. Also ich versuche das jetzt mal zu erklären für die Hörerschaft, die das nicht sehen kann. Drei nackte Frauen, allerdings jetzt nicht pornomäßig dargestellt, sondern sie sind halt nackt, aber alle tätowiert, sitzen oder stehen vor einem sehr dunklen Eichenmöbel.
Das ist Marks Büro.
Aha, ja, da steht auch ein Skelett rum. Und davor sitzt der, meiner Erinnerung nach, eher schmächtige. Und die drei Ladies haben, sage ich mal, formatfüllendes Format. Alles dran, wo es hingehört. Und davor der eher schmächtige Herr Benecke mit seiner Pfeife im Mund. Herrlich. Ich muss hier das Bild jetzt
erpassen. Also die Idee hinter diesem Projekt ist ja die, dass in der tätowierten Szene auch ein gewisses Schönheitsideal vorherrscht. Also wenn man sich Tattoo-Magazine anschaut, Marc hatte kürzlich einen Vortrag hier in Hamburg und hat von dem Projekt erzählt, deswegen schneidet sich das gerade so ein bisschen. Ist es eher so, dass eher so die Modelkörper auch nur abgebildet werden? Was einem nur Teil eines Schönheitsideals entspricht. Und mit diesem Projekt wollen sie eigentlich darauf hinweisen, Marc und jetzt die drei Models, dass eben auch fülligere Menschen, die eben nicht Modelmaße haben, tätowiert sind, dass auch die Tätowierungen haben, die es sind lohnenswert zu zeigen. Um sozusagen diesem Wahnbild, dass alle Menschen schlank sein müssen, entgegenzuwirken. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, diesen Schlankheitskörperwahnkult, der ja inzwischen so rein vom Schönheitsideal Körper favorisiert, wie sie die Natur gar nicht normal machen kann, dem mal wieder ein bisschen zu entgegenzustellen, denn die meisten Menschen sehen eben nicht so aus wie Models aus der Werbung.
Außer mir natürlich.
Außer dir in deinem
ich Tanktop. Ich sehe aus wie in der Hansa-Pilz-Werbung.
Also das ist auch der Hintergrund. Also das sieht dann natürlich jetzt mit dem Foto mit der Pfeife, das sieht sehr witzig aus, klar, aber der Hintergrund ist ein etwas ernsterer und Marc will da ein bisschen mehr noch in die Richtung gehen, weil er da auch so diesem Trend in der Tattoo-Szene entgegenwirken möchte. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit, denn jeder Mensch ist irgendwie schön auf seine Art, egal wie er aussieht.
Finde ich. Doch, drei sehr gut aussehende Ladies, also.
Die sind ja.
Ich habe dir gerade ein Bild hier in den Skype reingeschmissen.
Ja, ich habe das gerade nochmal aufgemacht.
Nur der Typ da vorne, der stört.
Ach naja. Marc hat auch seine Freundin, die ihn ansehnlich
findet. Wofür? Warum muss dann dieser komische kleine Kerl da rumlaufen? Reicht doch, wenn da die gut aussehenden Frauen. Ich muss aufpassen, meine Frau hört diesen Podcast
auch. Weil das ist Marc. Marc stellt ja in der Öffentlichkeit dann einfach her. Ne? Das ist dann so eine Art Katalysator.
Der Mann mit dem Hitler.
Schädel.
Kiefer. Knochen.
Ja, und eventuell Teile des Schädels. Tätowierte Frauen für dich ein Thema oder eher nicht?
Ich habe nichts gegen Tattoos. Ist mir ehrlich gesagt verhältnismäßig Pumpe. Ich habe keine.
Überhaupt nicht. Ich habe jetzt aber auch Tattoos und Frauen gefragt gerade.
Da habe ich gar keine Meinung. Also es hängt wahrscheinlich vom Tattoo ab. Kann klasse aussehen, kann halt auch scheiße aussehen, aber es würde mich auf gar keinen Fall stören.
Okay.
Nö. Also ich müsste jetzt aber auch keins haben. Also ich bin da auch nicht religiös, also mir muss da auch, ich bin da auch nicht derjenige, der Körper muss unversehrt sein, bla 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 bla. Es sollte halt nicht scheiße aussehen.
Wie alles.
Bei vielen Dingen.
Ja, wobei das auch ja wieder im Auge des Betrachters letztendlich, ja.
Ja, nee, es gibt bestimmt auch beschissene Tattoos. Also
wenn die nicht gut gemacht
sind. Von Menschen, die das nicht können.
Also, ja, klar.
Also ich habe keine, aber ich bin halt auch ein Jammerlappen. Also ich bin nicht gut darin, Schmerzen zu
haben. Ich dokter ja rum. Mir fehlt noch so, ich hab eine sehr gute Idee, mir fehlt noch das Motiv.
Da müsste mir jetzt eigentlich auf Anhieb was einfallen, aber tut's nicht. Verdammt.
Kommt irgendwann. Ich weiß aber nicht, ob das öffentlich
ist. Irgendwann kommt irgendwas.
Genau. Wird aber vermutlich nicht öffentlich sein, weil das doch sehr persönlich
ja, ist. Ja, ja, ja. So,
nächstes Thema?
Ja, ich müsste aber mal Pipi machen. Ist das in Ordnung?
Ja, dann.
Weil wir müssen ja auch irgendwie die Pausenmusik unterbringen.
Ja, dann könnte ich mir auch noch was zu trinken kurz hier.
Ja, das ist eine gute Idee, Alexander.
Dann machen wir mal kurz ein Päuschen. Wir sind auch schon gut bei einem Stündchen fast, sehe ich, ne?
Ja, ich hoffe, also die geneigte Hörerschaft wird davon hoffentlich nichts mitbekommen, aber mir ist zwischendrin der Rechner abgeraucht. Ich weiß nicht genau, warum.
Ja, ein, zwei Themenchen haben wir noch, ne? Und dann.
Ja. Um Himmels Willen.
Machen wir erstmal also eins.
Bis gleich.
Jo. Was ich ja sehr abgefeiert habe in den letzten Tagen, hat vielleicht der eine oder andere mitgekriegt, ist der Trailer zu Knight Rider Heroes.
Ich habe noch nicht geguckt. Spoilerst du mir den jetzt?
Spoiler. Da gibt's ja nicht viel zu sehen.
Achso.
Das wirkt ja durch die Zurückgenommenheit. Wirkt es ja eigentlich erst.
Achso. Clever.
Ja. Und es weiß keiner so genau, was es ist.
Ist Hasselhoff dabei?
Hasselhoff ist dabei.
The Hoff.
Im Wesentlichen ist Foundation for Love and Government, bla bla bla, Kämpf Leute. Ja. 1986 wurde sie aufgelöst. Stimmen behaupten, dass eine Verschwörung in der Regierung dafür gesorgt hätte. Bla bla bla, ist in den Untergrund gegangen. Das Programm wurde aber nie eingestellt, sondern hat weitergelebt. Dann sieht man Hasselhoff in der Wüste stehen, wie er seine Sonnenbrille abnimmt und man sieht den Pontiac Trans Am, also Kit, durch die Wüste fahren und dann gibt es genau zwei Sätze, nämlich Hasselhoff sagt in die Kamera hinein, da scheint jemand
I'll be back.
Nee. Are you sure you're ready for this? Und dann steht ihm ein junger Mann gegenüber, der sagt more than ever. Dann setzt die Musik ein, dann kommt der Schriftzug Knight Rider Heroes. Was interessant ist, es gab ja schon den Knight Rider Revamp. Es gab ja eine Fernsehserie, Knight Rider.
Ja.
Fünf Jahren?
Echt?
Ja.
Ist mir
ja mit einem Justin Bruning.
Timberlake.
Nee, Bruning hieß der irgendwie. Gab's glaube ich 17 Folgen von. Das war nicht so schlecht. Man hätte bessere Drehbücher, glaube ich, benötigt, damit das richtig gut geworden wäre.
Ah ja, 2008.
Was habe ich gesagt? Also 7 Jahre schon wieder her. Ja, genau, Justin Bruning. Habe ich gesehen, habe ich alle Folgen von auch geschaut. Also deutlich besser als das unsägliche Team Knight Rider. Das fand ich ganz schlimm.
Gibt's auch?
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, da gab es Team Knight Rider. Das war
Knight Industry 3000.
Das, genau, der Knight Industries 3000. Ja, das war okay. Also,
Knight Industries, ja, geil.
Wie lange gab es denn eigentlich Team Knight Rider? Wie viele Folgen gab es von dem Kram denn? One Season, es gab eine Season mit, da gab es auch nicht so viele Folgen von, ja. Nee, also die war
Sie auch.
22 Folgen.
Ich bin fertig, ey, weil ich alles verpasst
habe. Ja. Ja, Knight Rider war, schaue ich immer noch gerne. Ich habe die alle auf DVD hier, die Originalserie. Bin ich schon auch ein Fan von. Und ich mag die auch heute noch gucken. Die ist ein bisschen dated, klar. Ich meine, mehr 80er geht kaum, aber ich finde es sehr sympathisch. Alles. Mir hat es immer Spaß gemacht, Knight Rider zu gucken. Ich mache ja auch den Hoff.
Ja, ich habe es auch geguckt als Jugendlicher.
Naja.
Also, Kind? 82 bis 86, naja, da war ich 10 bis 14. Ja. Also Jugendlicher. Oh mein Gott, ja. Knight Rider. Airwolf. Wie hieß das mit dem Motorrad?
Street Hawk.
Street Hawk. Street Hawk war, glaube ich, ziemlich schlecht, oder?
Alexa mag Street Hawk sehr gerne.
Gut, die mag ja auch dich. Entschuldige, den konnte ich nicht liegen lassen.
Street Hawk war auch gar nicht so schlecht. Das war ja, Street Hawk war so ein bisschen Marvel-esque, fand ich, mit dem kniegeschädigten Polizisten.
Ja, das war mir schon zu, ja, überzeichnet.
Ja.
Verglichen mit Knight Rider, das ist ja.
Das war total rooted in reality.
Ja, total. Ich ziehe die Frage zurück.
Wobei, ja, Team Knight Rider, oder also nicht Team Knight Rider, ist ja Quatsch, was ich jetzt gerade sage, sondern Knight Rider ja schon. Ach, so ein paar Sachen waren ja, ist so wie bei Star Trek, so ein paar Sachen sind ja da. Heute sprechen ja Leute auch mit ihren Armbanduhren.
Ja, ich nicht.
Ja, du jetzt nicht. Das ist schon klar.
Ich kann mir das nicht leisten. Ich trage keine Uhren.
Ne? Aber so.
Ich frage mich immer,
ja,
warum muss man immer so in dieses Fantastische gehen, um spannende Dinge zu erzählen? Jetzt kann man nicht realistische Dinge spannend erzählen, ohne dass man jetzt draußen eine Doku macht? Also was weiß ich, Wissenschaftsthemen, Entdecken eines Vakzins, eines Gegenmittels gegen eine schlimme Krankheit oder die Arbeit eines Verfassungsrichters beim Hochhalten der Flamme des Grundgesetzes gegen unsere unfähigen Politiker. Kann man daraus nicht was spannen? Das ist so langweilig. Warum kann man nicht die spannende Realität, ja, wahrscheinlich ist die Realität einfach nicht spannend, sondern einfach nur unfassbar viel Arbeit. Verstehst, was ich meine?
Ja.
Stehst du?
Ja, aber das ist also
schlimm.
Es ist, glaube ich, einfacher, Dinge so ein bisschen zu überzeichnen, weil sie dann ertragbarer sind auch für Menschen.
Weil wenn man das TV anmacht, will man eigentlich nichts.
Und so ein bisschen ist Knight Rider schon,
hören was.
Schon auch gewesen, wie so bei Star Trek auch so ein bisschen Data auch. Also was ja viele Leute gar nicht so drauf haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die deutsche Synchro ist, weil ich natürlich inzwischen immer im Original schaue. Das Auto hat Hasselhoff ja an ganz vielen Stellen auch sehr vorgeführt immer. So, das Auto, ja, das Auto war natürlich deutlich smarter als Michael Knight, weil Michael Knight war halt schon auch immer mal auf den Mädels und so.
Stimmt,
so.
Ja.
Stimmt. Und das Auto war eigentlich sehr cool und hat dann immer wieder ihn auch irgendwie so ein bisschen vorgeführt. Und das hat es schon auch unterhaltsam gemacht. Und eben der Mangel an Emotionen, technische Spielerei als Kiddie der 80er war so die Idee, ein Auto mit den Fertigkeiten zu haben. Wo es dann für mich ein bisschen aufgehört hat, und das war, glaube ich, dann auch, ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum die Serie dann irgendwann auch nicht mehr so erfolgreich war in der vierten Staffel, waren dann so die Sachen, wo das Auto sich dann umgebaut hat und dann, weiß nicht, 400 Miles per Hour irgendwie fahren konnte. Dann gab es so einen Super Pursuit Mode und dann kam überall Spoiler raus und dann sah das ganz anders aus. Das hatte so ein bisschen was von Transformer irgendwie. Das verlor aber so ein bisschen den Charme dann. Am Anfang war das so, das gab so ein Set von Dingen, die gingen und die nicht gingen. Und das wurde dann aber über die Staffeln hin immer dann auch ein bisschen verrückter und naja. Ja, aber ich habe das gerne geschaut. Ich schaue das auch heute noch gerne. Und als ich jetzt diesen Teaser-Trailer oder wie auch immer gesehen habe zu einem Projekt, muss man ja sagen, man weiß ja gar nicht, was es denn nun ist. Ich vermute, ein gecrowdfundeter Film wird das sein, weil Hasselhoff wahrscheinlich Erfahrungen jetzt gesammelt hat mit dem Kung-Fury-Film. Und ich glaube, das wird es demnächst sein. Ja, sowas. Und das macht dann einfach Laune. Und wenn er da drin ist und wenn der alte Pontiac Trans Am drin ist, dann sind da schon mal zwei Komponenten drin, die ganz nett sind.
Und wenn er clever ist, dann holt er sich seine Crowdfunding-Kohle in Deutschland.
Da.
Für das Öffnen der Mauer.
Ja. Ich glaube, da wird er auch viele Unterstützer finden, glaube ich. Tatsächlich.
Ach ja, warum denn nicht? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich Geld draufwerfen würde, aber ich würde es mir im Zweifelsfall angucken.
Warum noch? Ich würde das sogar crowdfunden.
Ja, weiß ich nicht. Das hängt immer davon ab, was das Konto dazu sagt.
Ja, gut. Es kommt auf die Perks auch an und ob man sich die leisten kann, klar. Ja, aber so vom Grundsatz hätte ich da.
It's all a matter of the money.
Yes. Yes. Ja, ich musste jetzt ja gerade jemandem ein Headset kaufen. Das war ja auch irgendwie alles wieder.
Wem hast du denn ein Headset
gekauft? Dem Eduard.
Ah, sehr schön.
Habsburg-Lothringen.
Ja, da ist die Folge ja noch nicht draußen von der Glaubenssache.
Die werde ich wahrscheinlich morgen schneiden.
Ja, machen wir.
Das wird's.
Ich warte immer drauf, dass du endlich mal deine hässliche Fratze des Atheismus zeigst, aber du bist ja immer noch weich gespült.
Ah, dann wirst du die neue Folge hassen.
Echt? Ah, oh Gott, ey, am Ende trittst du noch in irgendeine Kirche ein.
Nein, das wird nicht passieren.
Das wär's noch.
Nee. Ich bin in die Partei eingetreten, das reicht.
Ja, das überlege ich hier auch gerade, weil ich. Ne, jeder hat ja so seine heimlichen Schwächen. Meine ist, seit ich 16 bin, dass ich eigentlich immer in Parteien drin war. Anfangs in der SPD. Das verbucht man dann unter Jugendsünden. Ich bin 1998 in die SPD eingetreten. 1988, entschuldigt bitte. Ich mache mich wieder jung, als ich bin. 1988 in die SPD eingetreten, ich bin 2000 ausgetreten, unter dem Eindruck dessen, was der Herr Schröder hier in Deutschland veranstaltet hat. Und bin dann 2009 in die Piratenpartei eingetreten.
Echt? Du bist in die Partei, in die Piratenpartei eingetreten?
Ich war, ich bin, hab auch eine niedrige vierstellige Mitgliedsnummer. Irgendwie 1000 irgendwas. Also, war dann bei den Piraten, bin da letztes Jahr ausgetreten. 2014, Anfang des Jahres. Und, überlege jetzt, weil das ist irgendwie so, ne, ich kann das gar nicht richtig erklären, aber das, man hat so Eigenarten an sich, die man über sein ganzes Leben lang mit sich herumträgt. Und eine meiner Eigenarten war, ich war eigentlich immer gerne irgendwie Mitglied in irgendeiner Partei. Und
da kannst du auch Mitglied in der Partei die Partei sein, weil dann.
Und in Koblenz wurde jetzt ein Kreisverband gegründet für Koblenz und Umgebung. Die haben auch tolle Aktionen schon gemacht, Saufen für Flüchtlinge.
Ja.
Unter anderem.
Sehr gut.
Großartig. Das. Ja, und die treffen sich einmal im Monat, glaube ich, am ersten Donnerstag im Monat irgendwie. Und Donnerstag ist tatsächlich ein Tag, da könnte ich sogar mal vorbeigehen.
Auch ich denke, ich werde mal
für Flüchtlinge saufen. Und die mal mir anschauen. Ja. Und vielleicht werde ich dann auch Mitglied. Mal gucken. Weil, ja, also ich finde. So eine Parteimitgliedschaft, so ein Parteibuch muss halt einfach sein, irgendwie. Ohne Parteibuch fühle ich mich so ein bisschen nackig, wie jetzt gerade, wie ich hier sitze mit meinem Unterhemd. Nur mit meinem Unterhemd.
Will auch keiner hören und haben. Also. Dann tritt doch bitte ein.
Ja, mal gucken. Also ich, mal ab. Mal gucken. Also ich lasse mich dann natürlich gerne kaufen.
Ja.
Im Zweifelsfall, ja. Und dann muss man natürlich schauen, dass man dann natürlich auch einen Podcast macht.
Ja.
Weil das muss dann schon sein.
Den Parteipodcast.
Genau. Der wird nur der Podcast.
Der heißen. Podcast, finde ich gut.
Der Podcast.
Dann können wir dann. Sonst dann müssen wir zwei Folgen an einem Podcast. Tag aufnehmen. Einmal der Podcast und einmal schauen wir drauf. Oder aber wenn die Leute das hier nicht mehr hören wollen, worauf es ja aussieht, dann machen wir nur noch den Podcast.
Das Bescheuerte ist halt, dass der Podcast.de schon besetzt ist. Deshalb müssen wir mal schauen. Irgendjemand hat den irgendwie. Ach Gott, da ist ja ein Scheibenkleister. Da ist tatsächlich ein, wie heißt das so schön?
Klammer drum.
Ein Aggregator, der aber irgendwie offensichtlich seit geraumer Zeit kaputt ist, über uns. Hey, der Podcast.de. Ach du Jemine, ja, sparen wir uns das. Wir haben noch Themen. Ich weiß es, genau. Ah, hier. Ich weiß, das ist jetzt ein harter Übergang. Liebe anderen Podcasterinnen und Podcaster, schaut euch das bitte nicht ab. Wir müssen jetzt hier mal einen harten Übergang machen. Wir müssen über Gesundheit reden. Ja. Das ist ein Thema, das packen viele Menschen ungern an.
Ich auch. Ich bin für Gesundheit.
Ja, selbstverständlich. Du arbeitest ja auch bei einer Gesundheitskasse, oder?
Nein.
Bei irgendwas, was mit Gesundheit zu tun hat. Oh, komm. Irgendeine Kammer, die irgendwas mit geistiger Gesundheit zu tun hat.
Nee.
Auch nicht.
Ich arbeite bei einer Ärztekammer. Das hat mit Gesundheit nur bedingt zu tun.
Aber Ärzte sind doch dafür da, uns gesund zu machen.
Ja, ich bin die Standesvertretung.
Ja, also, du hast was mit Gesundheit zu tun. Ja, jetzt kommen wir, also wirklich. Hier, du zerstörst gerade hier mal ein Weltbild von mir. Ärzte sind dafür da, mich gesund zu machen.
Ja, ich bin ja kein Arzt. Du
kriegst machen.
Jo, ja, komm. Weiter.
Also, gesund. Es gibt ja einen Grund, weshalb das hier schon wieder so lange gedauert hat, bis wir hier podcasten. Also wir haben das letzte Mal Anfang November gepodcastet, rausgekommen ist es 2 Wochen später, Mitte November. Jetzt haben wir Mitte Dezember und das hat vor allem mit Krankheit zu tun. Denn Anfang November, kurz nachdem wir aufgenommen haben, ist mein alter Herr, mein Vater, der jetzt schon das Alter von 81 Jahren erreicht hat, mit einer doppelseitigen oder beidseitigen Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen, in dem Alter. Will man sowas von Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, behandelt wissen? Und mit 81 und mein Vater hat halt auch einen Herzschrittmacher, da will man ins Krankenhaus führen. Ist ja auch irgendwie eine ungesunde Zeit im Moment. Draußen werden alle krank und mein Vater hat sich das irgendwie so nebenher eingefangen, wie das so ist. Der lag dann also da, ist dann irgendwie 1,5 Wochen später rausgekommen und in der Zwischenzeit ist seine Frau, und ich sage jetzt seine Frau und nicht meine Mutter, weil das ist nicht meine Mutter, sondern meine Stiefmutter gewesen. Oh, jetzt habe ich was verraten. Ich spoiler mich selber. Ins Krankenhaus gekommen, weil es da eine OP gab an ihrem Herzen, die jetzt gemacht werden musste. Die ist auch schon irgendwie 2 Jahre älter noch als mein Vater, mit 83 Jahren, auch mit einem ganz so fittem Herz und einem Problem an der Herzklappe, dann nach Bonn an die Uniklinik gebracht worden, während mein Vater im Krankenhaus lag. Am Tag, an dem mein Vater entlassen wurde, stellt sich raus, dass meine Stiefmutter an diesem Tag operiert wird. Und das ist schiefgegangen und die ist tatsächlich nach der OP verstorben. Ich habe meinen Vater morgens abgeholt, habe ihn nach Hause gebracht, wollte dann mit meinem Sohnemann für den einkaufen, habe das auch getan und noch bevor ich zu meinem Vater nach Hause kam, wurde ich von meinen Geschwistern angerufen, ja, pass mal auf, das und das passiert, oh scheiße. Das war tatsächlich dann schon so, fängt nicht gut an der Monat, alles irgendwie Müll. Und ich bin dann aber, da gab es noch den PPW in Berlin, da bin ich dann hingefahren. Meinem Vater geht's übrigens gut, Gott sei Dank. Dem ist das natürlich nicht unrecht, weil er zum zweiten Mal in seinem Leben eine Ehefrau unter die Erde bringt. Das ist echt scheiße, das will man nicht erleben. Aber ihm geht's soweit gut. Nur kurz danach ging das los, und jetzt sind wir wieder beim Thema Gesundheit, dass mein Sohnemann sogenannte Hand-Mund-Fuß-Krankheit bekam. Der ist 2,5 Jahre alt und das fängt man sich dann im Kindergarten ein und das hat man dann. Das ist deshalb unangenehm, weil man das ist irgendwie so ein Herpesvirus, der geht dann an Hände, an Füße und an Mundinnenraum auf die Schleimhäute. Das ist dann auch schmerzhaft, so schmerzhaft, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig essen und trinken möchte. Das ist passiert in der Zeit, in der ich in Berlin war. Meine Frau saß hier zu Hause mit dem Kinde und war kurz vorm Verzweifeln. Hätte ich das vorher gewusst, ich wäre da geblieben. Aber man weiß es ja nicht. Ich kam nach Hause. Ich muss gerade kurz überlegen, ist noch jemand krank geworden zu dem Zeitpunkt? Ich glaube ja, unsere Älteste hat sich dann irgendwie einen Schnupfen eingefangen oder beziehungsweise irgendwie irgendwas, was sie dazu gezwungen hat, zu Hause zu bleiben. Da war schon die zweite Kranke im Spiel. Jetzt ging das zu Ende, dass mein Sohnemann das hat und mein Vater war inzwischen wieder aus dem Krankenhaus raus, ja, wie ich eben gerade sagte, und eine Lungenentzündung legt sich gerne mal aufs Herz. Ich muss mal kurz räuspern, ja. So. Und das hat es dann auch getan. Also mein Vater ging es dann wieder irgendwie relativ schlecht. Der ist dann wieder ins Krankenhaus. In der Zeit, in der mein Vater ins Krankenhaus gekommen ist, habe ich mir dann aber gleichzeitig den Scheiß von meinem Sohn eingefangen.
Ach du nein.
Und hat diesen Scheiß Herpes an der Hand. Gott sei Dank nur mit 3 oder 4 Pusteln. Aber es war unangenehm und ich blieb zu Hause, weil ich zu dem Zeitpunkt gleichzeitig eine Mandelentzündung bekommen habe. Ich hatte also eine Mandelentzündung und ein Herpesvirus und lag mit 39,5 Fieber im Bett und habe versucht, gesund zu werden, während mein Vater im Krankenhaus lag und ein Problem im Herz hatte. Zwischendrin, das muss ich dazu sagen, war ich mit meinem Vater beim Kardiologen und der hat vorgeschlagen, lasst uns mal einen neuen Herzschrittmacher reinmachen, weil das ist alles nicht mehr so toll. Die Hardware, die du da drin hast, ist schon ein bisschen veraltet, lass mal ein Upgrade machen. Das hat mein Vater dann so ein bisschen ins neue Jahr geschoben, weil der wollte halt erstmal in Ruhe Weihnachten machen. Verständlicherweise, nachdem man so ein paar Wochen im Krankenhaus war und einem die Ehefrau gestorben ist. Na, jetzt war er wieder im Krankenhaus und ich sagte meinem Vater, hör mal, wenn du schon mal da bist, was glaubst du denn, wie gut du dich von der Lungenentzündung noch erholen musst? Ist das nicht eine gute Idee, wenn man das hier gleich mitmacht? Dann ist er böse geworden und gesagt, nee, ich will jetzt mal Ruhe haben. Auch wiederum verständlicherweise und ich habe da auch nicht weiter insistiert. In der Zwischenzeit sind noch mehrere Menschen bei uns in der Familie erkrankt, also in meinem kleinen Haus. Also der Älteste ist krank gewesen und geworden. Meine Frau hat es dann auch noch irgendwie erwischt und irgendwann ruft mich mein Vater an. Ich war mitten im Hand-Mund-Fuß-Kranksein. Und sagt, ja, ich werde morgen am Herz operiert. What the fuck? stellt sich raus, er hat sich überreden lassen, dass ein neuer Herzschrittmacher jetzt eine gute Idee wäre, wo er eh schon mal im Krankenhaus ist. Und sagt, ja, scheiße, ich kann nur nicht vorbeikommen, weil ich bin ansteckend mit Viren und Bakterien. Hand, Mund, Fuß ist ein Virus und Mandelentzündung ist Bakterien, für die ich natürlich Antibiotika nahm. Ich kann nur nicht dabei sein, verdammt nochmal. Also ich kann nicht, wenn du aufwachst oder irgendwie.
Wie auch immer.
Hätte ich ja gerne, ne? Also wenn mein Vater operiert wird, ist das, oder wenn einem der Vater operiert wird, ist es natürlich ganz nett, wenn man am Tag dann wieder da mal gucken kann, ob der noch lebt. Weil mit 81 ist das ja alles nicht mehr so ohne Gefahr. Ja, konnte ich nicht. Aber er hat es dann wunderbar überstanden und es geht ihm auch wieder gut. Der ist auch schon wieder zu Hause. Nach der OP ist er, glaube ich, eine Woche noch im Krankenhaus gewesen. Ist jetzt wieder zu Hause und macht sich, und das finde ich total geil. Ich war dem letzten Morgens bei ihm, habe ihm irgendwie den Müll runtergetragen, das strengt ihn dann ja doch noch an. Da hat er sich zum Frühstück Rührei gemacht. Ich komme in die Wohnung rein, morgens früh um 8 oder um 8:30 und es roch, dass ich am liebsten gesagt hätte, ich nehme dasselbe, egal was es ist. Und da hat er sich ein Rührei gemacht mit viel Zwiebeln in viel, viel Butter und das hat er sich auf ein Brot geschmissen. Und da ist auf dem Brot ist so die Butter links und rechts runtergelaufen. Und da dachte ich, ich habe nicht gesagt, immer Vater, wo du so ein bisschen am Herzen hast, hat dein Arzt dir nicht gesagt, dass so richtig viel Fett scheiße ist? Da habe ich mir gedacht, ey, Bettnarek, halt doch einfach mal dein Maul, der ist 81. Wenn der richtig gut auf sich Acht gibt, weiß der Teufel, wird er auch 90, was weiß ich wie alt. Und wenn der richtig gut auf sich Acht gibt, wird er 90 oder 95 oder 100 und langweilt sich für den Rest seines Lebens. Dann lass den halt irgendwie 89 werden, aber dafür kann der zum Frühstück ein Brot mit viel Butter und mit unfassbar viel Zwiebeln und einem Rührei fressen. Da wusste ich, meinem Vater geht's jetzt wieder gut. In der Zwischenzeit, und jetzt kommt der Cliffhanger, nein, nicht Cliffhanger, wie heißt das? Der Plot-Twist, stellt sich raus, dass die Frau meines Vaters, die nun verstorben war und eingeäschert wurde und weil sie aus Polen kommt, in Polen bestattet werden möchte, auf dem Postweg ein wenig verschollen war. Ja, die ist also eingeäschert worden und dann über einen Dienstleister, wie auch immer der heißt. Also ich nehme nicht an, dass es der Hermes-Versand war. Wobei, naja, hat wohl die Asche wohl eine Zeit lang irgendwo rumgestanden, wo sie nicht hätte rumstehen sollen, bevor sie irgendwie an diejenigen ausgeliefert wurde, die dann diese Asche in polnische Erde beerdigen durften. Und das fand ich echt krass. Also wir haben hier so ein paar Tage in einer Situation gelebt, wo wir nicht wussten, wo die Asche meiner Stiefmutter irgendwie auf dem Postwege verloren gegangen ist. Ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte nicht immer ein gutes Verhältnis zu ihr und das bis zum Schluss. Und das hat so noch ein bisschen der ganzen Sache noch die Würze bis zum Ende gegeben. Nämlich, verdammt nochmal, jetzt ist die Tante schon tot. Jetzt macht sie immer noch Ärger. Sagenhaft, also wenn Leichenasche auf dem Postweg verschütt geht, das ist echt nicht ohne.
Lieber Himmel, was sind das für Geschichten?
Und das über Landesgrenzen hinweg. Sehr geil. Aber Gesundheit ist wichtig und das deutsche Gesundheitssystem ist zwar vermutlich verglichen mit, keine Ahnung, früher nicht mehr so, wie es mal hätte sein können. Aber verdammt nochmal, mein Vater mit 81 Jahren und mit einem Herzfehler, den er seit Jugend hat, hat jetzt mal gerade so eben innerhalb von einem Schnipp ein Update seiner Hardware da in der Brust bekommen. Da muss ich ja wieder feststellen, das ist schon ganz schön geil in Deutschland. Da wird nicht lang gefragt, ist das noch sinnvoll? Also natürlich gibt es Menschen, die fragen, ist das sinnvoll? Die sind dann bevorzugt in irgendeiner Partei, die mit C anfängt.
Der ist tot, das weißt du, ne?
Ja, stimmt. Der ist umgefallen.
Mit 40 oder was ist der verstorben?
Stimmt, ja. Ich habe den Namen vergessen. Helf mir mal. Aber ich weiß, wie du meinst. Ich komme
nicht mehr drauf, aber
ja. Ja, mit 5, nee, war der nicht sogar noch jünger? 40? War nicht 35? Ja,
sogar mit 35.
Nee, kann nicht 35. Ist ehemaliger Chef der JU, ne?
Mhm.
Oh, das ist peinlich, aber das können wir jetzt nicht rausschneiden.
Nee, muss drin bleiben. Ja. Das ist ja auch egal.
Ja. Aber gut, man muss auch Namen.
Ja, aber ich,
jetzt nicht nee. Das ist ein geiles Gesundheitssystem, wo sowas möglich ist. Die haben von heute auf morgen beschlossen, oder mein Vater hat halt auch von heute auf morgen beschlossen, okay, das ist in Ordnung. Und jetzt macht man den neuen Herzschrittmacher rein, der irgendwie jetzt ein tolles Upgrade hat. Der hat kein WLAN und kein Bluetooth.
Aber läuft.
Aber läuft. Und meinem Vater geht es jetzt deutlich besser. Der gewinnt jetzt wieder an Lebensqualität, so langsam aber sicher. Das finde ich toll, weil wenn du 81 bist, dann darfst du das auch. Der hat lang genug geschafft. Der hat ein scheiß Ende seines Arbeitslebens gehabt.
Ja.
Sowohl privat als auch beruflich. Der ist im Wesentlichen ein Opfer der
digitalen Revolution.
Der Computerisierung gewesen.
Ja. Hattest du schon mal erzählt,
Der ist durch Software ersetzt worden im Wesentlichen. Und dann ist ihm kurz vor der Rente seine erste Frau gestorben. Oder umgebracht worden, je nachdem, wie man das sehen möchte, durch einen Verkehrsunfall. Und ich wünsche meinem Vater, dass er ganz, ganz lange, ganz fürchtlich viel Spaß noch am Leben hat. Jetzt mal gucken, vielleicht findet er jetzt ein bisschen mehr Zeit für seine Enkel. Das finde ich klasse.
Ja, ich sag, war ja bei uns, im letzten Jahr hatte ich das ja nicht in diesem Jahr, sondern im letzten Jahr, wo meine Mutter ja schwerst krebserkrankt ist, zum zweiten Mal. Und heute sie hat Magenkrebs gehabt jetzt im vergangenen Jahr und heute ohne Magen halt lebt. Also ohne Magen als Magen, sondern aus dem dünnen Darm haben wir ihren Magenersatz gebaut und meine Mama ist 78, da muss man sie auch fragen. Das ist auch eine Mörderoperation gewesen, aber sie lebt seit einem Jahr mit einer hohen Lebensqualität, kann alles essen, was sie essen möchte. Also insofern gehe ich da mit und bin mit 40 Jahren doch auch heilfroh, dass ich in meinen 40 Jahren noch nie ernsthaft erkrankt bin. Ich habe mal einen Armbruch gehabt, der nicht so angenehm war.
Oh ja! Oh Gott! Meine Frau bringt mich um, aber das muss ich jetzt. Ich habe meine Frau vergessen. Denn zwischendrin hat meine Frau sich den Fuß
gebrochen. Das habe ich gesehen. Also, ich habe den Gipsfuß gesehen.
Stimmt. Oh Gott, in dem ganzen Scheiß, in den ganzen, ich hätte mir das aufschreiben sollen, weil ich blicke nicht mehr durch, wer wann, wie,
ja, was.
Meine Frau hat sich den Fuß gebrochen. Stimmt.
Die Arme.
Sie hat sich nicht den Fuß gebrochen. Ja, das ist ja auch nochmal eine geile Geschichte. Während also mein Vater im Krankenhaus lag, bin ich mit meiner Frau mit einem gebrochenen Fuß ins Krankenhaus und dann sagten die da, sie ist hier im Haushalt, also nicht, oh Gott.
Haushalt, das bisschen Haushalt. Heute Sexismus mit Christian Mettnarek.
Ja, danke schön. Oh Gott, ich glaube, ich kann meine Koffer packen. Im Haus, bei der Hausarbeit, aber durchaus. Also es ging, ist sie umgeknickt und das hat wohl ein Geräusch gemacht, das sehr unfein war und es hat sehr, sehr weh getan und daraufhin sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Und im Krankenhaus gab es dann Röntgen, das hat alles fürchtlich lang gedauert. Und bei der Besprechung mit der Ärztin sagte eben jene, und ich zitiere hier, wir haben uns mit den Kollegen auf eine Fraktur geeinigt. Mein erster Impuls war zu fragen, was kostet es, damit sie sich umentscheiden. sie wurde gegipst. Meine Frau hat dann einen Gips bekommen ans Bein, an den Unterschenkel.
Das macht Sinn, dass sie es dann aber auch am Fuß gemacht haben, ja. Nicht am Arm.
Genau.
Das wäre albern.
Nee, Fuß. Das war nicht Hand und Fuß, das war nur Fuß. So, und damit ist sie dann eine Woche rumgelaufen. Und so latent stand immer bei mir so im Hinterkopf, wir haben uns mit den Kollegen auf eine Fraktur geeinigt. Und naja, am Tag, nachdem sie den Gips bekommen hat, sollte sie eigentlich zu einem Unfallarzt, um den Gips zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Das Problem ist, dass die Koblenzer Ärzte, die sowas machen dürfen, allesamt überbelegt oder in Urlaub waren. Wir haben dann erst
irgendwie. Oder krank.
Vier, fünf Tage später haben wir dann einen Termin in einem anderen Kaff gekriegt, hier um die Ecke. Der hat sich das so mal so nebenher angeguckt und gesagt, ja, der Gips sieht okay aus, kommen Sie mal eine Woche vorbei. Und eine Woche später ist sie dann vorbeigekommen. Dann wurde das alles nochmal geröntgt, zusätzlich zu den ersten Röntgenbildern. Und dann sagt der Arzt, ja, das ist keine Fraktur. Das ist im Zweifelsfall ein Bänderriss. Aber keine Fraktur. Das sehe ich hier nicht. Gibt's nicht. Also keine Fraktur, ein Bänderriss. Um den Bänderriss zu bestätigen, hätte es aber noch einmal eine Aufnahme benötigt, eine sogenannte gehaltene Aufnahme.
Die sind aber doch Quatsch, das macht man doch heute gar nicht mehr. Aber machen wir erstmal weiter.
Keine Ahnung. Pass auf. Und die gehaltene Aufnahme, ja, für den geneigten Hörer, für die geneigte Hörerin, die nicht wissen, was das ist, da wird der Fuß, um dann eine Röntgenaufnahme der Bänder machen zu können oder dem Zustand dieses Gebietes machen zu können, in eine Apparatur eingespannt. Da wird der Fuß dann irgendwie belastet.
Schraubstock.
Umgeknickt. Ja, Schraubstock. Schön. Genau. Und das tut erstens unfassbar weh. Ja. Und wenn die Bänder zu dem Zeitpunkt nicht gerissen, sondern nur angerissen sind. Dann sind sie durch. Das heißt, das ist Schrödingers Aufnahme.
Deswegen
bis zu dem Zeitpunkt der Aufnahme weiß man nicht, ob es gerissen oder nicht.
Aber danach ist es definitiv gerissen. Deswegen macht man das nicht mehr. Wo wohnst du denn?
Ja, auf dem Land halt. Meine Frau hat die Behandlung verweigert.
Sehr, sehr klug, deine Frau. Grüß sie bitte. Du hörst das ja. Schöne Grüße. Hast du gut gemacht.
Ja. Ja, gute Entscheidung. Und hat sich dann halt so eine Aircast-Schiene gekauft. Für einen Fuff, was weiß ich, was der kostet. Und behandelt das im Wesentlichen als Bänderriss, obwohl es vielleicht auch nur ein Anriss ist.
Oder auch eine Dehnung.
Oder whatever. Aber gehen wir einfach mal vom Worst Case aus. Und dann trägt sie das Ding halt. Und jetzt war sie auch wieder beim Arzt und hat das nochmal nachgucken lassen, der dann wiederum so getan hat, als wenn das alles in Ordnung wäre. Und als wenn sie natürlich nur eine Bänderriss oder was auch immer hat. Naja, die hat das auf jeden Fall verweigert, weil selbst die Sprechstundenhilfe sagte, oh, das tut aber ganz schön weh.
Also, ich habe damals das gehabt, ich habe auch eine gehaltene Aufnahme gehabt. Mhm. Das war auch nochmal eine ernsthaftere Verletzung, die ich gehabt habe.
Aha.
Das hat echt wehgetan. Und genau aus dem Grund macht man das heute aber nicht mehr, weil wenn man den Verdacht hat, und dann macht man genau das, was du gerade gesagt hast. Dann kommt so eine Aircast-Schiene dran. Es sei denn, du bist Hochleistungssportler. Dann wird aber im Zweifelsfall unter Umständen sogar operiert. Und die Bänder wirklich operativ geflickt. damit dann eine volle Belastbarkeit wieder stattfinden kann. Ansonsten macht man das halt nicht. Mhm. Und als Schonung und Schiene und gut ist.
Naja. Ich dachte auch immer, mein Gott, ey, vielleicht noch ein bisschen Aderlass hinterdrein oder reicht's dann?
Also ich weiß das noch wie heute, als mein Fuß dann in diesem Schraubstock drin war und ich hatte sowieso Schmerzen, der war total dick und begann blau zu werden, der Fuß, der gesamte Fuß.
Mm. Klingt gut.
So, dann spannten die das ein und das war ein Moment, wo ich so starke Schmerzen hatte, dass mir die Tränen unkontrolliert aus den Augen rannen. Und diese Röntgenassistentin, die das gemacht hat, die guckte mich an und sagte, das tut sehr weh, ne? Das ist jetzt wirklich sehr unangenehm. Mir rannen die Tränen runter und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, wie wäre es, wenn Sie jetzt das Bild machen? Weil die muss natürlich rausgehen und draußen auf den Knopf wegen Röntgenschutz und so. Und dann Strahlenschutz, da habe ich auch in der Mittel. Das ist schön, dass du mich jetzt bemitleiden möchtest, aber bitte geh jetzt raus und mach dieses verschissene Bild. Und dann hörte ich, wie der Apparat lief und in dem Moment, wo die Tür wieder öffnet, war ich schon wieder am Losschrauben an dem Ding so selber. Das war mir scheißegal, ob ich das durfte oder nicht, weil ich wollte diesen Druck von dem Fuß nehmen.
Ja.
Weil das ist wirklich, man biegt da wirklich das sowieso schon im Arsch sich befindliche Fußgelenk nochmal mit mehreren Kilo Druck zur Seite.
Ja, 15 Kilo so ein
bisschen. Ja. Hat sie gut gemacht. Das freut mich sehr, dass ihr das erspart geblieben ist. Das ist eine Erfahrung, die ziemlich scheiße war. Ja, mein Armbruch war auch nicht angenehm. Das machen wir denn demnächst. Da war ich in Dänemark. Das war sehr lustig.
Wie ich damals in Dänemark meinen Arm brach.
Habe ich das nicht schon mal erzählt?
Keine Ahnung.
Liebe Hörer. Nee,
du warst...
Hört doch mal in die alten Episoden rein, das steigert übrigens die Downloads. Und teilt uns das mit und wenn nicht, dann erzählen wir euch nochmal ganz bald, wie der Hoaxmaster sich in Dänemark seinen Arm brach.
Und das nicht beim Wichsen?
Nee, es war eine Konfirmandenfreizeit.
Au, ja, die Hochzeit ist. Ah, naja, gut.
Ja, ich glaube, wir machen mal für heute Schluss. Ich glaube, besser wird es nicht mehr.
Ja, ich muss ins Bettchen. Wir haben ja schon 10 Uhr.
Grüß deine Familie, schöne schleunige Besserung. Ich wünsche dir, was wir wahrscheinlich vorher nicht mehr schaffen, ein frohes Jahresendfest und einen guten Jahreswechsel.
Immer diese Atheisten.
Ja, in Amerika sagst du auch nur noch Season's Greetings, ne? Weil du ja nicht weißt, welche Religion du gerade vor dir hast. Also die Supermärkte machen nicht mehr Merry Christmas, weil das total sexistisch ist. Also Religion.
Ja, genau. Sie wissen schon. Genau, das bevorzugt weiße Männer mit Bärten und roten Mänteln.
Season's Greetings.
Ich kümmere mich um so einen Scheiß nicht.
Sagst du jetzt frohe Weihnachten oder was?
Ich sag frohe Weihnachten, weil ich bin ja Atheist, ich darf das. Ich bin ja nicht im Verdacht, irgendwie christliche Religion zu bevorzugen.
Also wir Weihnachten
kriegen ja regelmäßig von mir auf die Fresse.
Wer Weihnachten feiern will, der soll gerne Weihnachten feiern, habe ich überhaupt kein Problem mit.
Ja, feiert einfach, was ihr wollt. Genau. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, was ihr feiert. Gibt ja Leute, die feiern Geburtstag. Du hast ja Geburtstag gehabt, ja. Verdammt,
so ist das.
Ja, ich habe dir immer noch nicht gerade.
Und dann?
Doch, ich habe natürlich, aber Gott.
Ja. Und wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich im neuen Jahr.
Ja, ich befürchte es. Kannst sehen, wie du willst. Genau. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und ansonsten bleibt uns gewogen.
Bitte, bitte. Bis ganz bald.
Macht's gut.
Tschö.
Tschüss.